Danke an Eva Maria und Christine, dass ihr Erklär mir die Welt neu unterstützt. Wir freuen uns echt total darüber. An dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an alle, die Erklär mir die Welt treu bleiben und schon lange unter erklärmir.at/support den Podcast finanzieren. Ohne euch wäre das hier nicht möglich. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir feiern mit Erklär mir die Welt diese Woche den 7. Geburtstag und haben dafür ein Gewinnspiel mit 7 tollen Preisen gemeinsam mit Erklär mir die Welt Friends organisiert. Da ist dabei ein Nonstop-Kino-Abo, eine Jahreskarte ins Naturhistorische Museum, ein Falter-Print-Abo und noch vieles mehr. Ihr könnt unter erklärmir.at/Gewinnspiel mitmachen.
Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Das heute ist der Beginn einer fünfteiligen Serie Erklär mir den Krieg und neben mir sitzt Franz-Stefan Gadi. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Danke, dass du da bist, lieber Franz. Du warst ja schon zweimal, glaube ich, zu Gast in Erklär mir die Welt. Für die Leute, die dich noch nicht kennen, stell dich nochmal vor, bitte.
Ich bin knapp gesagt ein Militäranalyst oder Militäranalytiker. Ich berate Regierungen, aber auch Streitkräfte zu sehr speziellen militärischen Fragen oder Fragen der Verteidigungspolitik. Ich bin auch publizistisch tätig und versuche auch der breiteren Bevölkerung Krieg, Kriegsführung, Verteidigungspolitik näher zu erklären. Und im Moment gehen mir die Themen eben, wie du wahrscheinlich erwarten könntest, nicht aus.
Leider, muss man sagen. Und du hast ein Buch geschrieben, Die Rückkehr des Krieges, warum wir wieder lernen müssen, mit Krieg umzugehen. Es gibt lustigere Themen. Ich würde auch gern lieber irgendwelche lustigen Serien schauen. Aber als Journalist und als Bürger gehört das einfach ein bisschen auch zum Allgemeinwissen derzeit, damit umzugehen, zu wissen, was da die Mechanismen sind. Und weil du nicht nur sehr tief drinnen bist, auch sehr tief in der Praxis verankert bist, sondern auch ganz viel Ahnung von der Literatur hast und das alles noch so runterbrechen kannst, dass man das auch versteht, wenn man sich damit noch nicht beschäftigt hat. Deshalb bist du so mein Wunschkandidat gewesen, um so eine Serie zu machen. Und heute im Teil 1 soll es darum gehen, wir wünschen uns alle eine Welt ohne Kriege. Und darum meine Frage an dich, hat es Kriege immer gegeben, wird es Kriege immer geben oder kann sowas irgendwann mal funktionieren, eine Welt ohne Kriege?
Das ist natürlich die Preisfrage und meine erste Antwort darauf ist, Krieg, Konflikt, militärische Auseinandersetzungen wird es, glaube ich, immer geben. Aus dem einfachen Grund, weil es Teil der menschlichen Natur einfach ist. Und das kann man jetzt da von verschiedenen Perspektiven sich anschauen, von einer soziologischen Perspektive, von einer evolutionären Perspektive. Ich würde wahrscheinlich sehr stark auf der politischen Ebene bleiben und auch in dem Buch, was du da jetzt da erwähnt hast, die Rückkehr des Krieges, gehe ich jetzt nicht auf diese evolutionären oder soziologischen Perspektiven ein. Die gibt es natürlich auch, ja. Das kann man sehr gut auch zurückverfolgen. Aber für mich ist einfach Krieg an sich eine politische Aktion. Also Krieg ist an sich Politik und es ist Politik, weil einfach Politik Teil der menschlichen Natur ist. Da gehe ich sehr stark auf die antiken Griechen zurück, auf Platon, aber auch Aristoteles. Und die Idee eben, dass es einfach ein Teil der menschlichen Natur ist. Und da sich die Natur über tausende von Jahren nicht verändert oder die Natur des Menschen immer gleich bleibt, ist es auch eine Illusion, glaube ich, wie es vor allem ja, seit dem 18. Jahrhundert sehr stark verbreitet ist, diese Idee des Liberalismus, dass wir quasi die menschliche Natur auch ändern können, dass wir die menschliche Natur eben ja im Zaun halten können und dadurch eben irgendwann einmal vielleicht keinen Krieg mehr haben, ja, weil wir eigentlich, und darauf bricht ich's hinunter, die Natur des Menschen in irgendeiner Weise zähmen können. Und dem kann ich, glaube ich, nicht ganz folgen, beziehungsweise ich glaube einfach nicht, dass die menschliche Natur sich ändern kann. Dementsprechend wird es auch Krieg immer geben, egal was für Rahmenbedingungen wir setzen. Ja.
Und wenn du sagst, so Politik ist Teil der menschlichen Natur, dann meinst du, dann gibt es jetzt auch viele Leute, die sagen, mich interessiert Politik aber überhaupt nicht.
Verzeihung, ich habe das jetzt da abgeleitet vom altgriechischen Wort. Ich meine damit Gemeinschaft, Gemeinschaftssinn eben. Und wenn wir sagen, wir gehen in ein Kollektiv zusammen, ist es immer so, dass man gleichzeitig, wenn man eine Gemeinschaft gründet, auch gewisse Elemente, Teile ausgrenzt aus dieser Gemeinschaft, die sich dann ja abgedrängt fühlen. Und das war für mich immer der Ursprungsgedanke einfach. Ja. Und auch selbst im antiken Griechenland gab es ja quasi die Barbaren und die Griechen. Der Unterschied immer, also diese Bipolarität hat es immer gegeben. Und in dieser Hinsicht ja, liegt es einfach in der Natur der Sache, dass die, die sich ausgegrenzt fühlen oder die, die man nicht in der Gemeinschaft haben will, in irgendeiner Weise vielleicht dann ja negative Gefühle gegenüber dieser Gemeinschaft haben, die einen ausgrenzt. Und das ist in vielerlei Hinsicht ist das natürlich der Ursprung.
Die kleinste Gemeinschaft könnte dann auch sein, einfach ich habe ein Haus, wo meine Familie ist und ich mache da eine Tür mit einem Schloss rein, damit eben du nicht in mein Haus kommst. Wenn es dir aber viel schlechter geht, dann siehst du vielleicht nicht ein, warum du da nicht sein solltest und probierst das vielleicht mit Gewalt. Das wäre dann schon...
Genau, ich habe jetzt auch in der Tagespresse gelesen vor kurzem eben von einem Juweliergeschäft, eben, das sich neutral erklärt hat und die Sicherheitsanlagen deaktiviert hat, aber eben die Neutralität quasi stützt dieses Juweliergeschäft vor Überfällen. Also jetzt der Makaber natürlich, weil es eine Satire-Webseite ist. Aber im Buch speziell, muss ich sagen, gehe ich eben auf die antiken Griechen zurück und sage, dass es drei grundsätzliche Punkte gibt, basierend auf den antiken griechischen Geschichtsschreiber und Strategen Thukydides, warum Kriege stattfinden. Die könnte ich jetzt da kurz vielleicht erläutern. Es gibt eine irrsinnig große Literatur, auch in der Politikwissenschaft, in internationalen Beziehungen, die eben versuchen, Kriegsgründe zu evaluieren, verschiedene Theorien. Ich unterrichte gerade jetzt auch an einer Universität und habe jetzt die ersten zwei Vorlesungen nur damit verbracht, eben einzelne Theorien durchzugehen, eben aus der Politikwissenschaft, auch neue Theorien und so weiter. Aber ich muss sagen, keiner hat das klüger und knapper und effektiver formuliert als Thukydides. Deshalb nehme ich ihn auch als Basis eben für meine Evaluierung in meinem Buch, warum Kriege stattfinden. Und Thukydides hat ein Buch geschrieben, das er nicht so genannt hat, aber wir heute nennen eben die Geschichte des Peloponnesischen Krieges. Ein Weltkrieg quasi im 5. Jahrhundert vor Christus, der eigentliche Weltkrieg eben der antiken griechischen Welt. Ein ganz schrecklicher, brutaler Krieg, wo ganze Städte ausradiert worden sind, Hunderttausende von Griechen sich gegenseitig versklavt haben und so weiter, wo es auch Interventionen gab von ja, fremden Mächten wie den Persern. Und Thukydides hat diesen Krieg eben zusammengefasst, nicht so sehr, weil er gedacht hat, das war ein großes Ereignis eben für die antike griechische Welt, sondern er hat das wirklich als Phänomen gesehen, was für die Allgemeinheit, für die gesamte Menschheit gilt und versuchte da Grundprinzipien zu etablieren zu Krieg, aber auch zur Kriegsführung, zur Militärstrategie und anderen Dingen. Und er hat grundsätzlich gesagt, es gibt drei Gründe, warum Kriege ausbrechen. Der erste Grund ist Interessen. Interessen von Stadtstaaten, gesamtnationale Interessen, wie man es heute sagen würde, aber auch persönliche Interessen von Generalen, Autokraten, Herrschern, Politiker, Politikerinnen und so weiter. Politikerinnen hat es im antiken Griechenland nicht gegeben. Es war eine streng patriarchische Gesellschaft, muss ich dazu sagen. Ja? Also Interessen als erstes. Der zweite Punkt ist Furcht. Und da gibt es einen sehr bekannten Satz im Thukydides, dass eben der Peloponnesische Krieg ausgebrochen ist, eben wegen dem Zuwachs der Macht Athens und was für eine Furcht das in Sparta, die zwei Großmächte eben im antiken Griechenland, ausgelöst hat. Furcht. Aber da kann es natürlich auch persönliche Furcht geben von ja, Herrschern wieder, die eben nicht so sehr um den Stadtstaat Furcht haben, aber um ihre eigene Position in dem Stadtstaat. Mhm. Und das dritte ist, und vielleicht das interessanteste Konzept für mich, ist Ehre. Und Ehre nicht so sehr im modernen Sinn, wie wir es verwenden würden, sondern Ehre setze ich gleich in Thukydides mit persönlichen Ambitionen von einzelnen Herrschern, Generalen, eben Strategen, was immer auch. Leute, die eben diese Stadtstaaten im antiken Griechenland angeführt haben. Und meines Erachtens nach ist eben dieses Dreieck oder die Kombination eben oder vielleicht auch einzelne Dinge von diesen drei Punkten, die ich erwähnt habe, also Interesse, Furcht und Ehre die eigentlichen Auslöser eben für militärische Konflikte. Und den Fehler, den wir begangen haben, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten, um das jetzt in die Neuzeit oder in die Gegenwart zurückzuholen, ist, dass wir zu stark immer auf einen Aspekt nicht mehr geschaut haben, und der ist Interessen. Und wir haben das in Europa vor allem mit wirtschaftlichen Interessen immer gleichgesetzt. Also diese Idee, dass Staaten, wenn sie Krieg führen, das hauptsächlich für wirtschaftliche Interessen tun, nicht für Ideologie, nicht eben, weil es persönliche Befindlichkeiten gibt von einzelnen Politikerinnen oder Politikerinnen oder eben, weil es eben dieses Konzept der Furcht gibt, eine kollektive Angst vor etwas. Ja? Wobei Furcht und Angst sind ja zwei verschiedene Dinge, aber im Groben und Ganzen kann man die so zusammenfassen. Ja? Und der große Fehler, glaube ich, den wir gemacht haben, und das hat man auch sehr stark gesehen mit der Überraschung eben, was die Vollinvasion der Ukraine 2022 betrifft, ist, dass wir uns immer vorher angelogen haben, quasi nicht bewusst, aber unbewusst dennoch, dass, okay, Wladimir Putin wird wahrscheinlich nicht angreifen, weil das kann nicht im russischen Interesse liegen. Wirtschaftlich würde das Land am Boden liegen. Russland hat vielleicht nicht genügend Streitkräfte, um diesen Krieg erfolgreich zu beenden. Und es könnte zusätzliche wirtschaftliche Sanktionen geben. Russland spielt quasi hier mit der Zukunft Russlands. Und in Wirklichkeit war es Wladimir Putin komplett egal, aus zwei Gründen. Weil er eben nicht so sehr motiviert war von den gesamtstaatlichen Interessen Russlands, sondern vielmehr persönliche Ambitionen gehabt hat. Mhm. Er hat sich teilweise selbst angegriffen gefühlt durch so etwas wie die NATO-Osterweiterung, weil er dezidiert persönlich dagegen gewarnt hat und er quasi nicht vom Westen als gleichwertig angesehen wird oder zumindest das geglaubt hat. Und dann natürlich ist es so, bei Menschen wie Wladimir Putin, Autokraten, ab dem 60. Lebensjahr sind sie sehr stark damit beschäftigt, ihren Platz in der Geschichte zu suchen. Und Wladimir Putin will sich sicher in eine Reihe von russischen Zaren einreihen, eine Reihe von guten, unter Anführungszeichen, russischen Zaren einreihen. Und ein guter russischer Zar gilt quasi als ein russischer Herrscher, der das russische Territorium erweitert hat. Ja. Und er wollte dann natürlich die Ukraine, und er hat das auch vorher sehr stark immer signalisiert, ja, die Ukraine quasi Russland wieder einverleihen, egal was für Kosten das für Russland verursachen würde, gesamtstaatlich. Und Furcht kommt natürlich da auch dazu. Und wenn du mir erlaubst, das letzte große Prinzip, was ich da jetzt unterstreichen will, ist, dass wenn wir diese drei Punkte anschauen, Interessen, Furcht und persönliche Ambitionen, sind vor allem Ehre und Furcht ist sehr stark auf persönliche Befindlichkeiten zugeschnitten. Und wir, glaube ich, haben in der modernen Politikwissenschaft das auch oft entkoppelt von diesen gesamtstaatlichen Interessen, wo wir sagen, hier stellen Staaten Kosten-Nutzen-Rechnungen an, ob es sich lohnt, in den Krieg zu ziehen. Und natürlich wirtschaftlich im 21. Jahrhundert lohnt es sich nicht, in den Krieg zu ziehen, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, wo es nicht darum geht, eben, dass unsere gesamtstaatliche Stärke ums Zehnfache erhöht wird, wenn wir 10, 20 Millionen mehr Einwohner haben, wenn wir mehr Bodenschätze haben, weil einfach die wirtschaftliche Wertschöpfungskette eine ganz eine andere ist im 20. Jahrhundert, als es noch im 18. oder 19. Jahrhundert oder in der antiken griechischen Welt der Fall war. Ja? Also ich glaube, wir haben uns da einer gewissen Illusion hingegeben, eben, was diese Kosten-Nutzen-Rechnung eben betrifft. Und wir haben zu wenig auf diese persönlichen Punkte hingeschaut. Furcht, Ehre und was das tut. Und es gibt so ein schönes griechisches Wort, auch Hybris. Und diese Idee eben, dass vor allem die Furcht und die persönliche Ambition, also Thukydides Konzept der Ehre, Hybris nährt. Hybris war im antiken Griechenland quasi eine Lästerung, eine Götterlästerung, die immer bestraft wird. Und was man sehr stark sieht eben bei all den Entscheidungen, wenn einzelne Heerführer, Autokraten, politische Entscheidungsträger und Trägerinnen, knapp gesagt, ja, sich entscheiden, einen Krieg zu starten, gibt es oft ein Phänomen, was sich Kriegsoptimismus nennt. Das heißt also, man glaubt, einen Krieg schnell und unblutig, relativ rapide gewinnen zu können. Und das ist oft eben die Idee, dass es eine gewisse Hybris gibt, die eben einen auch dazu verleitet, so wie Wladimir Putin, weil wir jetzt in Europa sind und dieser Krieg eben ein paar hundert Kilometer von uns gerade entfernt stattfindet, fokussiere ich sehr stark darauf jetzt.
Könnte man auch Afghanistan nehmen oder Irak oder mit der Hybris.
2003 die Entscheidung eben auch der Regierung Bush, selbstverständlich, ja, diese Idee eben von Hybris, die einen dazu verleitet, sich selbst zu überschätzen, sein Land zu überschätzen, militärische Fähigkeiten zu überschätzen. Und Hybris eben in der antiken griechischen Mythologie wird immer bestraft.
Franz, aber gilt das jetzt auch so für so diese persönliche Ambition oder diese Ehre? Wenn ich jetzt in einer Demokratie bin und denke jetzt zum Beispiel an den südkoreanischen Präsidenten, der auch irgendwie mal ein Hirngespinst hatte und glaubt, hat jetzt dummer, weiß ich nicht, ob er Kriegsrecht eingeführt hat, aber wollte das Parlament ausschalten, und in einer funktionierenden Demokratie kann ein Wahnsinniger Schaden anrichten, aber nicht so wahnsinnig viel. Und wenn ein General kriegsgeil ist, dann hat er noch immer Minister im Parlament etc. und kann auch abgewählt werden, auch wenn der Bundespräsident in Österreich kriegsgeil ist, dann wird er halt dann abgewählt, wenn die Leute dagegen sind. Ist das was, was für Demokratien auch gilt oder nur für Autokratien?
Ich glaube, hier wiegen wir uns leider auch in einer gewissen falschen Sicherheit. Und da möchte ich wieder auf die antiken Griechen zurückgehen und auf Thukydides. Das größte militärische Desaster oder warum eigentlich das Athenische Reich, die athenische Hegemonie über Griechenland zusammenbrach. Warum Sparta diesen Krieg? Also Spoiler Alert, Sparta hat den Peloponnesischen Krieg gewonnen, für die, die das Buch eben jetzt lesen wollen. Warum das passiert ist, geht auf die sogenannte Sizilianische Expedition zurück. Das ist quasi der Vietnamkrieg gewesen Athens. Und die Entscheidung, diesen Feldzug zu starten. Das heißt also, hier ist es darum hauptsächlich gegangen, den Stadtstaat Syrakus einzunehmen, beziehungsweise die Stadt eben einzunehmen, weil die verbündet waren mit Sparta und weil Syrakus eben eines der größten griechischen Städte, reichsten griechischen Städte eben war. Und die Athener haben gedacht, sie können, indem sie eben eine riesige Flotte dorthin schicken und ihr Landherr dorthin schicken, wenn sie diese Stadt einnehmen, könnten sie militärisch einen Vorteil haben gegenüber Sparta, ja. Und die sind dorthin und es ist quasi das Massengrab Athens geworden. Das gesamte Heer wurde gefangen genommen, die gesamte Flotte wurde zerstört, und Thukydides in einer der schlimmsten Beschreibungen beschreibt eben, wie quasi die überlebenden Athener, die in Kriegsgefangenschaft geraten sind, als Sklaven dort in den Minen nach und nach verkommen sind. Wenn man heute dort ist in Syrakus auf Sizilien, kann man auch diese alten Minen von Syrakus eben auch anschauen, und man hat direkt ein Gefühl, wenn man dort hinschaut, ja, in die Minen rein, in diese Steinbrüche, auch wo sie eben verdammt wurden, eben bis zum Tode zu arbeiten, eben, was das für ein Leid verursacht hatte damals schon. Ja. Aber die Entscheidung letztendlich wurde getroffen, irrational teilweise getroffen, weil man die öffentliche Meinung, den Demos eben, ja, also quasi die gesamte Bevölkerung in Athen, die damals wählen durfte, durch, sagen wir mal, heute würde man sagen, populistische Überzeugungsarbeit dazu verleitete, in diesem Feldzug zuzustimmen. Und interessanterweise war das eine Person vor allem, die hat Alcibiades geheißen, ein Schüler Sokrates, der hier der Redelsführer war, der mit sehr populistischen Parolen eben gesagt hat, okay, wir müssen das und jenes machen, hat im Hintergrund eigene Interessen natürlich auch, ja. Und das ist das klassische Beispiel, eben wo quasi die öffentliche Meinung in einer, ja, Entscheidung über Krieg und Frieden, über Feldzug ja, Feldzug nein, hier dezidiert einem Populisten aufgesessen ist und es dann in einem Desaster gemündet hat. Weil das war letztendlich das Schlüsselerlebnis oder Ereignis eben für Athen, das, was letztendlich dazu geführt hat, dass sie diesen Krieg eben verlieren. Und das Problem ist, ja, es macht, in Demokratien gibt es vielleicht Gewaltenteilung, ja, aber es ist auch so, dass die öffentliche Meinung für oder gegen einen Krieg sehr einfach manipuliert werden kann. Und ich möchte das unterstreichen, das ist eine gewisse kollektive Irrationalität, vergleichbar oft, ich sage das immer, es ist vergleichbar oft mit der Irrationalität, wo einmal in der Woche eben Leute, die komplett rational die ganze Woche sind, aber einmal der Woche ziehen sie sich irgendein Rapid-Leiberl an oder ein Leiberl von der Austria, oder ich bin Sturm-Fan, ja. Plötzlich bist du ein Schwarzer und du gleitest in eine Irrationalität in einem Fußballstadion ab bei den Sprechchören und alles weiter, und die Emotionen, die da ausgelöst werden. Stell dir so vor, den Tag nach einer Kriegserklärung oder vor einer Kriegserklärung eben. Also diese kollektive Hysterie, diese Irrationalität, die eben so Leute wie Alcibiades eben probiert haben auszunutzen und zu manipulieren, das geht einfacher, als man glaubt. Und das ist etwas, was trotz der Gewaltenteilung immer wieder da ist. Das bedeutet also zusammengefasst, ja, es gibt sogenannte Checks and Balances, eine Gewaltenteilung. Du kannst nicht von heute auf morgen als amerikanischer Präsident oder als französischer Präsident oder als österreichischer Bundeskanzler den Kriegszustand befehlen, vor allem nicht in einem Land wie Deutschland, wo du natürlich eine parlamentarische Mehrheit auch brauchst. Ja, und das muss auch vom Bundestag, vom Deutschen abgesegnet werden. Ja. Aber unterschätze niemals die kollektive Irrationalität, die am besten mit einem Massensportereignis vergleichbar ist. Ja. Und Krieg an sich, und das beschreibe ich auch im Buch, ist ein eigenes, irrationales, selbstnährendes Wesen, das wirklich auch vom Hass, von Emotionen, von einer gewissen Irrationalität immer genährt wird. Ja.
Und selbstnährend, weil wenn man sich mal bekriegt, so viele schlimme Dinge passieren, dass man die anderen danach noch mehr hasst und sich das so...
Es ist eine gewisse Entrückung der eigenen Moderation, würde ich sagen. Ich würde nicht sagen, eine Entrückung der eigenen Menschlichkeit, weil es leider eine zutiefst menschliche Aktion ist, irrational zu sein, Hass zu empfinden für den Gegner, ja, den Gegner töten zu wollen, verwunden zu wollen. Ja. Wir haben diese Dualität leider in uns. Und deshalb gehe ich immer so weit zurück, auch zu den antiken Griechen. Also mein Ursprungsgedanke oder warum ich mit Krieg und Kriegsführung mich fasziniert, also warum mich das immer fasziniert hat, ist eben, weil ich als 16-Jähriger, wie ich in den USA auf der Highschool war, habe ich einen sehr engen Freund gefunden, meinen Antik-Griechisch-Lehrer, Lateinlehrer. Und mit dem habe ich eben angefangen, die ganzen antiken griechischen Texte zu lesen von einer philosophischen Perspektive, Platon eben, Thukydides, aber auch Xenophon und so weiter. Ja. Und eben die Idee, dass die menschliche Natur eben diese Dualität innehat, beziehungsweise eben, dass es eben dieses Konzept der Seele gibt, was Platon auch sehr stark unterstreicht eben, und dass es eben in unserer Natur, in der Natur der Sache liegt, dass wir uns immer unterteilen werden zwischen Insidern, quasi Outsidern, Freund, Feind. Und dass das eben eine Dynamik auslöst, die auch wirklich Nährboden ist für Hass, aber auch für enge Liebe, für all die Emotionen, die man halt hat. Ja.
Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich bin nächste Woche wieder im Block West beim Rapid-Spiel.
Ach so, ja.
Und das macht gesagt, auch also was ich, mit einem.
Ja. Wie gesagt, ich bin Sturm Graz-Fan. Ich wurde mit 3 Tagen nach meiner Geburt schon auf die Krum geschafft, also dem Sturmplatz, den legendären in Graz, und habe eine gewisse Irrationalität, was das betrifft, ja, und freue mich wahnsinnig jedes Mal, wenn Sturm gewinnt, obwohl ich dir wahrscheinlich keinen einzigen Spieler mehr sagen könnte, aber es ist einfach instinktiv bei mir drinnen, ja, Sturm und ja.
Aber Franz, ich denke jetzt so zurück an dieses Beispiel mit, man baut sein eigenes Haus und damit schließt man jemand anderen aus. Und wenn ich so dran denke, so menschheitsgeschichtlich, dass wir jetzt in einem Land wie Österreich leben und da 9 Millionen Menschen irgendwie halbwegs friedlich zusammenleben und wir haben sogar Pensionsversicherung, mir wird ein Teil von meinem Podcast-Einnahmen abgezogen und das kriegt irgendjemand in Tirol, der gerade in Pension ist, dass das so funktioniert, das war ja lange nicht so, sondern wir haben in kleinen Gruppen gelebt, 50, 150, 200 Leute und wir hatten Angst, dass die nächste Gruppe uns ausraubt oder Gewalt antut und da geht es dann auch um die Dinge, okay, ich habe Angst, dann greifen wir dich an, bevor ihr mich angreift oder vielleicht schaffen wir es, wir tun uns zusammen friedlich oder wir dominieren euch und wir werden größer und damit machen wir der nächsten Gruppe wieder Angst und bla 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 und irgendwann sind dann sehr vereinfacht auch Staaten entstanden und da hat man es ja zumindest auf bestimmten Gebieten geschafft zu sagen, okay, es gibt hier ein Gewaltmonopol. Wenn ich heute ein Haus baue in Österreich, dann muss ich mir eigentlich nicht wahnsinnig viele Sorgen machen, dass auch wenn der Nachbar neidisch ist, dass er bei mir reinkommt, weil dann rufe ich die Polizei, der wird eingesperrt und das funktioniert. Und jetzt gibt's halt sowas auf internationaler Ebene nicht. Also wenn die USA im Irak einmarschieren, dann gibt's keinen, der sagt, das widerspricht der Völkerrecht, genau. Und jetzt kommst du ins Gefängnis. Funktioniert nicht. Oder wenn Putin in der Ukraine einmarschiert, dann kann Putin weiter in seiner Villa sein gutes Leben leben. Und ja, aber es gibt dann immer wieder so Ideen von einer Weltregierung und irgendwann quasi, so wie es heute einen Staat gibt, wo es ein Gewaltmonopol gibt, gibt es irgendwann dann auf internationaler Ebene Kooperation, dass man sehr wohl Strukturen schafft, wo man das dann bestraft. Ist das komplett illusionär? Weil wir, also in Österreich funktioniert es ja auch, weil wir irgendwie alle gemeinsame Kultur haben, eine Sprache, Geschichte und so weiter. Und es funktioniert halt schwieriger, wenn wir das auch mit den Chinesen und den Saudis und den Indonesiern und den Brasilianern und den Amerikanern. Funktioniert das einfach nicht? Oder wäre das so ein Szenario, wo es irgendwann einmal Welt ohne Kriege geben könnte?
Boah, da ist jetzt ganz viel drinnen in dem, was du gesagt hast. Also ich habe jetzt Gedanken, die in 5 verschiedene Richtungen gehen. Lass mich das probieren, jetzt da kurz zusammenzufassen. Ich glaube, was du ansprichst, wo der gemeinsame Nenner, glaube ich, zu finden wäre in all dem, ist, dass es grundsätzlich, was diese internationale politische Dimension betrifft, ein Informationsproblem es gibt, das kulturell verstärkt wird, sprachlich. Das Hauptproblem bei diesen ganzen Sachen, wenn du jetzt da auch zurückgehen willst zu dem Ursprung der Menschheitsgeschichte, ist, dass du grundsätzlich nicht genau abschätzen kannst, wenn du jetzt in deinem Dorf bist oder in deinem Stamm bist, ja, was machen die da drüben 2-3 Kilometer entfernt in ihrem Dorf? Haben die irgendwelche Intentionen, uns irgendwie in der Nacht mal zu überfallen? Sind die zufrieden mit dem, was sie haben? Wollen die uns was klauen oder nicht? Ja? Wir wissen es nicht. Gehen wir mal rüber, reden mit ihnen, dann reden wir mit ihnen, dann kommen wir drauf, die reden irgendwie anders wie wir. Ja? Können wir da überhaupt wirklich ein Übereinkommen finden? Ja? Brauchen wir einen Übersetzer? Wie können wir mit den Leuten reden? Haben die eigentlich die gleichen Werte wie wir? Ja? Können wir überhaupt eine Vertrauensbasis bilden? Was ist, wenn wir mit denen irgendein Übereinkommen treffen? Halten die sich daran? Ja? Und wer garantiert, dass die sich daran halten? Ja? Also da ist ein Informationsproblem an sich, weil wir nicht genau verifizieren können, was die Intentionen von dieser anderen Seite sind und sind auch das, was sie uns versprechen, ja? Oder ist das, was sie uns versprechen, auch dann tatsächlich glaubwürdig und halten sie sich daran? Ja? Zusammengefasst ist das Problem, was es vor ein paar 10.000 Jahren gegeben hat, ist es genau das gleiche Problem, was es heute gibt. Egal, ob du jetzt da damals mit einer Steinaxt dich bekriegt hast oder heute möglicherweise mit Atomwaffen. Ja? Das Prinzip ist einfach da. Ja?
Aber heute haben wir dafür Geheimdienste und Diplomatie und wir sind im ständigen Austausch. Aber
und das wollte ich eben sagen, was du eben angesprochen hast, internationale Organisationen wie die UN, ja? Plattformen eben der internationalen Diplomatie, wo man sich austauscht, Normen, internationales Recht, Dialoge an sich, die Diplomatie im Gesamten, reduziert eigentlich nur dieses Informationsdefizit. Sie kann das reduzieren, aber nie ganz abschaffen, dieses Defizit. Und das ist das Problem. Und da fängt dann die Rolle von Streitkräften an, beziehungsweise von jenen Elementen in einer Gesellschaft, die sagen, okay, wir bleiben wachsam. Der Preis der Freiheit, wie es mal der britische Historiker John Keegan geschrieben hat in den 1970er Jahren, ist die ewige Wachsamkeit sozusagen. Ja? Und diese Wachsamkeit aus militärischer, verteidigungspolitischer Perspektive ist eben das, ja, was ich auch in meinem Buch versuche eben zu unterstreichen, dass wir das nie tatsächlich aufgeben können.
Okay, aber wenn man theoretisch immer wissen könnte, was die anderen vorhaben, also denke ich, dystopisch oder utopisch, man könnte das menschliche Bewusstsein irgendwie auslagern mit KI in der Zukunft und man kann dann, es wird zentral gecheckt und man weiß dann, okay, die haben das nicht vor, weil das wird dann gleich gemeldet werden an diese KI-Zentrale und dann weiß man, okay, die haben Intentionen, die sind nicht gut. Also wenn man immer wissen würde, dass die mir nichts tun oder mir nichts Schlechtes wollen, dann könnte man irgendwann sowas schaffen, aber das gibt's halt nicht und das darum.
Hier würde ich wieder auf meine Diskussion eben zur Natur des Menschen eben verweisen, der nie schlecht oder böse ist, dass diese Dinge quasi in uns sind und wir können letztendlich eben nicht ganz abschätzen, was, selbst wenn wir alles wissen über das Dorf, das ein paar Kilometer entfernt ist, dass sie nicht früher oder später doch irgendwelche kriegerischen Ambitionen haben und sagen, okay, warum bauen wir nicht eigentlich ein staatliches System auf, was darauf basiert, dass wir quasi unsere Nachbarn ausrauben? Das ist die Grundkonzeption des Römischen Reichs gewesen oder der Römischen Republik. Ja? Wir unterwerfen andere Stadtstaaten am Anfang, fordern Tribut. Die können dann leben, so wie sie wollen, aber solange sie im Kriegsvorhalt uns dann, weiß nicht, 100, 200 Soldaten eben zur Verfügung stellen und dadurch können wir langsam wachsen, expandieren, ja. Aber es ist quasi eben der Ursprung, ja, eines Raubkapitalismus damals ja entstanden im Römischen Reich in der Hinsicht, ja. Mhm. Und diese Diskussion musst du halt immer führen und das sind dann ganz andere, komplexe Diskussionen, die man eben hier dann führen müsste, zum Beispiel, ist die Kultur an sich kriegerisch, die sie haben? Praktizieren sie das? Was für Götter, was für einen Gott verehren sie? Ist das ein Gott, der gewisse Opfer verlangt? Ja? was für ein gesellschaftliches System haben sie? Ist es eine Kriegergesellschaft, Kriegerinnengesellschaft, wo eben der Krieger, die Kriegerin einen hohen Status haben? Ja, alle diese Dinge muss man natürlich da in Betracht ziehen. Und deshalb ist es eine extrem schwierige Frage, die du mir da stellst. Aber ich glaube jetzt vom rein einem praktischen Ansatz, nein, es wird nie ein Ende des Krieges geben, ja, oder der kriegerischen Auseinandersetzung, weil die menschliche Natur so vielfältig ist, dass wir das nie ganz abschätzen können, selbst wenn wir perfekte Informationen haben über ein anderes Land oder über ein anderes Dorf oder ja, eine andere staatliche Gemeinschaft, weil wir nie natürlich genau evaluieren können, was tatsächlich in den Köpfen passiert. Und das große Problem bei der Abschreckung, und ich rede ja auch viel in meinem Buch über Abschreckung, dieses Prinzip eben, dass man eben quasi Krieg verhindern kann, ja, durch diesen alten römischen Satz, also jener, der den Frieden will, muss sich auf den Krieg vorbereiten. Abschreckung findet eben hauptsächlich im Kopf statt. Und wir können natürlich nicht in die Köpfe von anderen Menschen reinschauen. Und vor allem können wir auch nicht in das Kollektiv eines anderen Staates eben hineinblicken. Und da möchte ich wiederum auf den Punkt verweisen, eben diese kollektive Irrationalität, die oft zu Entscheidungen führt, dass ein Krieg ausbricht. Aber natürlich auch persönliche Ambitionen, wie ich es im Buch eben öfters beschreibe, auch von Friedrich II. Bis Wladimir Putin, bis Otto von Bismarck, bis Adolf Hitler, Josef Stalin, George W. Bush. All jene Leute hatten sehr starke persönliche Gründe, auch warum sie Kriege angefangen hatten, ja, in der Vergangenheit.
Jetzt denken vielleicht viele, okay, was ist mit der EU? Wir haben uns in Europa sehr lange, sehr blutig bekriegt und irgendwann haben wir dann eingesehen, okay, bringt nichts, machen wir irgendwie gemeinsam.
Ja, also hierzu möchte ich sagen, die Entwicklung der Europäischen Union konnte nur passieren in den letzten Jahrzehnten und wir konnten dem Krieg nur abschwören beziehungsweise uns in eine quasi postheroische Gesellschaft entwickeln, in Deutschland, in Österreich, in anderen europäischen Ländern, weil wir unter den Schutzschild der amerikanischen Militärmacht gekrochen sind. Wir könnten auch jetzt da zugespitzt sagen, weil die Amerikaner quasi eine Hegemonialmacht waren, wie die Athener damals im antiken Griechenland, ein Imperium quasi wie das Römische Reich, etablierten über Europa. Und unter diesem militärischen Imperium der Amerikaner konnten wir quasi uns selbst entfalten. Und wir waren in diesem Schutzschirm gefangen oder haben es uns sehr gemütlich gemacht, konnten dann großartig über internationales Recht reden und über ja, Gesellschaften, die dem Krieg abschwören, aber nur eben, weil es diese amerikanische Militärmacht gegeben hat, die unter Androhung roher amerikanischer Militärgewalt potenzielle Aggressionen immer abschreckte. Und das ist, glaube ich, das, was die Menschen heutzutage verstehen müssen. Und wir befinden uns gerade in einer Zeit, die ich wahrscheinlich vergleichen würde mit dem Fall der Berliner Mauer 1989, einer tatsächlichen Zeitenwende, wo dieses Imperium uns langsam abhanden kommt. Und jetzt bin ich gespannt, weil auf der vor allem politischen linken Seite war das ja immer so eine Idee, dass nur dieses Imperium eben abgeworfen werden muss. Das hat auch sehr stark diesen Anti-Amerikanismus gefördert, ja, dass Amerika eigentlich der Ursprung allen Übels ist, was jetzt der Kriege, Konflikte und so weiter betrifft. Was passiert, wenn tatsächlich die Amerikaner sich von diesem Kontinent eben entfernen, beziehungsweise ihre Militärmacht, ihre Schutzmachtfunktion aufgeben? Was passiert dann? Dann sind wir plötzlich wieder in einer rauen Welt. Und ich möchte noch einmal unterstreichen auch, weil du Weltpolitik, Verzeihung, du hast von einer Weltregierung gesprochen und so weiter. Die grundsätzliche Annahme, abgeleitet eben von der menschlichen Natur, ist, dass eine gewisse Anarchie im internationalen System eben herrscht. Und keine Weltregierung kann dieser Anarchie Herr werden, weil diese Anarchie an sich eine Konstante auch ist, die eben nur teilweise kontrolliert werden kann durch militärische Gewalt, aber natürlich auch durch Diplomatie. Und man muss immer beides haben, ja, was eine ausgewogene Sicherheitspolitik natürlich betrifft, eine fundierte Verteidigungspolitik, die auf militärische Stärke setzt, aber immer auch der Dialog. Und der Dialog, die Diplomatie muss stattfinden, weil du eben dieses Informationsdefizit oder Informationsproblem hast, wo du zumindest schauen kannst, dass du das Potenzial für einen Krieg stark reduzieren kannst, indem du eben den Dialog mit potenziellen Gegnern suchst. Weil natürlich kannst du nie hundertprozentig eben sagen, der wird mich nicht angreifen, dieser Stadtstaat oder diese Regierung wird nicht gegenüber uns kriegerisch früher oder später aktiv werden, aber du kannst zumindest eine bessere Einschätzung eben vollziehen. Da fallen natürlich auch Geheimdienste, Nachrichtendienste ein, viele andere Sachen, die eben moderne Staaten haben, um dieses Informationsdefizit eben quasi zu reduzieren. Mhm.
Wo man aber dann auch sehr verwundert war, wie, wenn man sich die Äußerungen zum Beispiel deutscher Geheimdienste angeschaut hat vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine 2022, wie viele Menschen man dafür bezahlen kann, dass sie Informationen sammeln und wie
nun,
schlecht
das ist ein großes, das ist natürlich ein großes Problem und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also man ist ja natürlich dann auch, selbst wenn man in einem Nachrichtendienst ist, also im Bundesnachrichtendienst für Deutschland, ist Teil des deutschen politischen Systems und da gibt es natürlich ein paar blinde Flecken immer bei diesen Analysen. Die natürlich beeinflusst sind von eigenen Annahmen, die man hat. Und Deutschland an sich hat das große Problem eben, dass es jahrzehntelang geglaubt hat, wirklich, dass wir das Ende der Geschichte erreicht haben, dass Militärgewalt zur Fortsetzung politischer Ziele obsolet ist, dass wir eben diesen Schutzschild, diesen amerikanischen, auf ewig wahrscheinlich aufrechterhalten können, dass wir uns dadurch eben nicht in eine andere Richtung entwickeln müssen. Und die sogenannte strategische Kultur Deutschlands, also wie Deutschland quasi sicherheitspolitische Fragen angeht, als Kollektiv jetzt, also die politische Klasse und das Militär, ist dadurch sehr stark eben beeinflusst worden, dass man eben, selbst wenn man die Informationen hatte, sie nicht für bare Münze genommen hat. Es ist ja immer eine Evaluierung. Analyse bedeutet ja immer, ja, qualitativ eine Einschätzung, nicht nur jetzt der stur quantitative Daten eben runterzulesen und dadurch eben quasi Ableitungen zu machen, sondern man muss auch natürlich seine eigenen subjektiven, ja, Inputs hier in so eine Analyse reinstecken. Das ist das große Problem. Deshalb wird es auch immer so sein, dass Nachrichtendienste, Geheimdienste oft eklatante Fehler begehen werden oder einen potenziellen Gegner nicht erkennen können. Stichwort 7. Oktober 2023 Israel. Israelische Geheimdienste sind einige der besten Geheimdienste der Welt. Ja, und die haben das komplett versäumt. Was aber eine große Tradition in Israel hat, wenn man den Yom Kippur-Krieg im Oktober 1973 denkt, wo auch die Daten da waren, sie wurden nur falsch eingeschätzt und es da zu einem großen Überraschungsangriff von arabischen Staaten auf Israel gekommen ist. Ja. Das ist
noch eine Nachfrage zur EU. So, du hast jetzt gesagt, okay, wir hatten einen amerikanischen Schutzschirm, wir hatten die NATO. Es war klar, wenn man Europa angreift, dann kriegt man es quasi mit dem stärksten Typen vom Schulhof zu tun, der euch alle verdrischt.
Genau,
ja. Aber es gab ja, also jetzt war die EU, jetzt konnten wir uns alle Geld sparen, weil die Amis geben eh die Kohle fürs Militär aus. Dafür spielen wir auch mit den Amis, mit ihren Regeln und manchmal auch in ihren Kriegen und in ihrer Wirtschaftspolitik und so weiter. Aber es gab ja der Effekt der EU war ja auch innerhalb der EU so, dass die Deutschen und die Franzosen sich gegenseitig nicht mehr angreifen wollten oder dass man diese jahrhundertelange Tradition, dass man in Europa, dass der Stärkste sich durchsetzt, Regeln, Normen, Vereinbarungen entgegensetzt. Ist das noch ein Punkt, der aufrechterhält oder bin ich da weiter in meiner Illusion?
Also du musst dir mal vorstellen, was 1945, wie die Lage sich dargestellt hat in den 1950er Jahren. Frankreich komplett am Boden, Deutschland um ein Drittel reduziert, Millionen von Toten, gesamte Europa zerstört vom Krieg. Also wirklich ein systemisch relevanter militärischer Konflikt, wie man es sagen würde. Und das ist jetzt da euphemistisch gesagt für also einen Vernichtungskrieg, der stattgefunden hat. Amerika war mit Abstand die mächtigste Nation 1945. Die größte Militärmacht, die die Welt je gesehen hat. Und Amerika, das muss man sich so vorstellen, hat Folgendes gemacht. Sie hat quasi die ganzen Streithandeln in Europa genommen und auf die Köpfe gegriffen und gesagt, okay, aus, Schluss, fertig. Ich bin der stärkste Bulli hier. Ihr tut, was ich sage. Und ihr zwei, ihr vertragt euch jetzt da. Und die anderen, ihr schaut jetzt, dass ihr auch quasi nicht mehr euch gegenseitig, ja, eine drüber gibt's, ja, wenn wir mit der Schulhof-Metapher hier weiterarbeiten oder Analogie, Verzeihung, weiterarbeiten, ja. Und die amerikanische Militärmacht hat diese Konflikte quasi eingefroren. Und am besten ist es natürlich, wenn man sagt, wisst ihr was, wir müssen alle zusammenhalten, weil da gibt's vielleicht noch einen größeren Bulli da draußen. Der könnte wieder kommen und das könnte relativ ungemütlich werden, wenn der uns zum Verdreschen anfängt. Ja? das war natürlich die Sowjetunion und die Anfangsjahre des Kalten Krieges. Also ich würde damit sagen, da hat es sehr spezielle historische Gründe gegeben, warum es diese Entwicklung gegeben hat. Und aus meiner Perspektive war es vor allem eben die Idee, wir brauchen militärische Stärke, um einen dritten Weltkrieg zu verhindern gegen die Sowjetunion. Wir müssen uns da zusammenschließen, vor allem nachdem dieser Krieg Europa vernichtet hat. Es war das Ende des europäischen Jahrhunderts sozusagen. Ja. Also das britische Weltreich ist nach und nach zerfallen, das französische Kolonialreich, Deutschland um ein Drittel reduziert, die großen Mächte. Ja. Italien auch relativ zerstört. In Spanien hat es den Bürgerkrieg gegeben. Ja. Spanien war zerstört, obwohl es nicht Teil des Zweiten Weltkrieges war. Japan vernichtet, ja, durch Atombomben, durch Feuerbomben der amerikanischen Air Force und so weiter. Also China am Boden auch Millionen, die meisten Toten im Zweiten Weltkrieg. China hat ja im Zweiten Weltkrieg die meisten Toten erlitten neben der Sowjetunion. All das zusammen. Also ich will damit sagen, das waren sehr spezifische historische Umstände. Und wir sind, glaube ich, einer Illusion erlegen, diese Idee des Friedens, dass irgendwann einmal Deutschland und Frankreich geglaubt haben, nein, Krieg ist nicht gut für unsere beiden Länder und wir schließen uns jetzt zusammen. Nein, sie haben sich zusammengeschlossen auf amerikanischen Druck und weil es eben möglicherweise einen anderen Gegner gegeben hätte, die Sowjetunion, ja, der man eben Paroli bieten wollte. Und ich glaube, wir haben immer diesen Fehler gemacht, zu sagen, wir sind das Friedensprojekt Europa und das Friedensprojekt an sich findet statt, weil wir so klug sind an Europa, den Krieg abzuschwören. Nein. Das war die Hegemonie der Vereinigten Staaten, die uns diesen Freiraum darunter gegeben haben. Und erst dadurch konnten wir quasi sagen, wir schwören den Krieg ab und jetzt gehen wir auf die Sozialleistungen und etablieren Sozialdemokratien im Großen und Ganzen in ganz Europa. Wir müssen dementsprechend unsere Rüstungsausgaben auch nicht jetzt überstrapazieren, weil wir ja die Amerikaner haben. Und dadurch schrecken wir einen potenziellen sowjetischen Angriff ab.
Aber wenn das so die Grundidee war, dann ist ja danach trotzdem viel passiert und man hat auch versucht, also sowas wie europäische Solidarität oder auch Identität zu schaffen mit Erasmus, mit Interrail, auch mit dem Gedanken, wenn man schon mal in Paris war oder wenn man vielleicht eine Freundin hat aus der Schule, die Französin ist, dass man es dann nicht mehr so geil findet, wenn die beiden Väter gegeneinander in den Krieg ziehen. Das hat man ja doch versucht und natürlich hat man auch immer, Italiener fühlt sich hauptsächlich mal als Italiener und nicht als Europäer. Aber das wäre dann schon auch so der Versuch gewesen, aus diesem Projekt nachhaltiger was zu bauen.
Ich weiß, auf was du hinaus willst und ich will nicht zynisch sein und die vielen positiven Entwicklungen innerhalb Europas hier kleinreden. Aber grundsätzlich hat es in der Geschichte nie funktioniert, dass durch irgendwelche Bindungen, seien sie kultureller Natur, wirtschaftlicher Natur, ein militärischer Konflikt nicht ausgebrochen wäre. Denk mal daran, der blutigste Krieg in den Vereinigten Staaten im 19. Jahrhundert war der amerikanische Bürgerkrieg von 1861 bis 1865. Die Offiziere, die sich da 4 Jahre lang blutig bekriegt haben, bis zum letzten, waren oft die besten Freunde. Also nur um ein Beispiel zu nennen, alle Offiziere oder die effektivsten Offiziere, die die höchsten Positionen in den verfeindeten Armeen damals innehatten, also der konföderierten Armee, die Armee der Südstaaten, die sich ja abgespalten hatten von den Nordstaaten, und der Unionsarmee, der Armee der Nordstaaten, die haben teilweise sich Zimmer geteilt auf der Militärakademie in West Point in den 1850er Jahren. Es gibt Anekdoten, dass James Longstreet, einer der höchsten Offiziere in der konföderierten Armee, hat eigenes Geld verwendet, um seinen engen Freund Sam Grant, Ulysses S. Grant, dem späteren Oberkommandierenden der Unionstruppen und späterem amerikanischen Präsidenten, Geld zu leihen, dass er Weihnachtsgeschenke für seine Familie kaufen hat können, ja, weil der so verarmt war vor Ausbruch des amerikanischen Bürgerkrieges. Viele von diesen Offizieren haben gemeinsam sogar einen Krieg geführt gegen Mexiko in den 1840er Jahren und die haben dann trotzdem 4 Jahre lang sich aufs Erbittertste bekriegt. In dieser Hinsicht, ja, ist es so, dass es natürlich einige Vorteile gibt, wenn man diesen kulturellen Austausch pflegt, aber unterschätze bitte eben nie, was für eigene Energien so eine Kriegserklärung auslöst.
So, Franz, jetzt sind wir alle desillusioniert. Aber hilft ja nichts.
Man muss Positives,
sich,
ja.
Man muss sich der Realität stellen. Aber jetzt machen wir noch einen kleinen. Und darum gibt es ja auch diese Serie, weil es ja alles nichts hilft. Und auch wenn wir in Österreich irgendwie die Augen und die Ohren zumachen wollen, hilft ja alles nichts. Und darum wollen wir verstehen, wie es zu Kriegen kommt, wie man sie verhindert, wie man sie beendet. Und jetzt machen wir aber noch einen kleinen Exkurs, weil du das angeschnitten hast. Und der könnte durchaus größer werden bei diesem Thema. Was machen wir ohne die Amerikaner in Europa? Was passiert da gerade? Ich gehe jeden Tag eigentlich jetzt in der Früh, nach dem Aufstehen ist mein erster Impuls. Ich mache die New York Times auf und schaue, was ist heute schon wieder passiert. Wie geht's dir damit gerade und was passiert da?
Ja, also tatsächlich, ich habe auch das Gefühl, wie Wolf Haas es in seinen Romanen schreibt, jetzt ist schon wieder was passiert. Das ist, glaube ich, immer der erste Satz, jeden Tag in der Früh. Also jeden Tag in der Früh schaue ich auch diverse Webseiten mehr an und schaue einfach, was Donald Trump wieder gesagt hat, was die amerikanische Regierung jetzt da verkündet hat für Maßnahmen, neue Zölle, eben neue Allianzen, die möglicherweise gekündigt werden. Ja. Ich glaube, die Konstante der nächsten Jahre wird die Veränderung sein. Wir sind, glaube ich, in einer strukturellen Veränderung. Und ich habe das ja auch im Buch beschrieben, im letzten Teil, dass es nicht so sehr wichtig ist, wer eigentlich im Weißen Haus sitzt. Ja? Dass es eben diese strukturelle Veränderung, dass die sich schon sehr lange, seit Jahren eigentlich angekündigt hat. Und dass wir unterschätzen, was passiert, wenn das mächtigste Land in diesem internationalen System seine Werte ändert oder seine Position in diesem internationalen System ändert, beziehungsweise wenn es nicht mehr einen sogenannten, wie ich es beschreibe, sicherheitspolitischen Konsens gibt über die Rolle dieses mächtigsten Landes der Welt im internationalen System. In der Hinsicht, ja, die Rolle Amerikas wird wahrscheinlich uns sehr, oder die veränderte Rolle Amerikas im internationalen System wird uns sehr stark auch in Österreich beeinflussen. Und ich kann das nur so beschreiben, dass die Amerikaner immer mehr Interesse an Europa verlieren werden. Ich sehe jetzt dann nicht unmittelbar einen Austritt aus der NATO. Es wird einfach so sein, dass die NATO weniger relevant sein wird, dass sie dadurch weniger glaubwürdig sein wird. Und Krieg, Konflikt kann man nur abschrecken, indem man eben die Glaubwürdigkeit von militärischer Stärke aufrechterhält. Die Amerikaner wollen sich verstärkt auf den asiatischen Raum konzentrieren. Das ist keine Überraschung. Das gibt es auch schon seit über einem Jahrzehnt. Diesen Trend in Europa glauben wir das nur nicht, ja, dass das tatsächlich der Fall ist. Wie gesagt, es gibt immer diese Idee, dass die Amerikaner uns hier auf Europa, also in Europa benutzen quasi als unsinkbaren Flugzeugträger und dass sie Eigeninteressen haben. Tatsächlich ist es aber so, dass vor allem die Regierung Trump Europa den Europäern im Großen und Ganzen überlassen will. Sie haben einfach andere Interessen. Und da ist es natürlich so, müssen wir jetzt das sehr stark überlegen, was bedeutet das auf einer sicherheitspolitischen Ebene? Bedeutet das, dass wir nachrüsten müssen, aufrüsten müssen? Bedeutet das, dass wir auch den Willen wieder entwickeln müssen, militärische Konflikte abzuschrecken? Das heißt, im Umkehrschwung, haben wir den Willen, Kriege zu führen wieder in Europa oder nicht? Ja? Das ist eine sehr ungemütliche Frage. Wir müssen auch uns Fragen stellen, wie zum Beispiel, sollte Deutschland Nuklearwaffen anschaffen? Müsste Polen Nuklearwaffen anschaffen, wenn die Amerikaner sagen, sie spannen nicht mehr den nuklearen Schutzschirm über uns aus, ja, und schrecken potenzielle russische Nuklearangriffe ab, indem sie sagen, sie riskieren quasi einen Nuklearkrieg mit Russland für Europa. Das war immer das große Thema in den 1970er und 80er Jahren, dieses Glaubwürdigkeitsproblem, wo keiner wirklich geglaubt hat, dass die USA Washington vielleicht riskieren würden, um Paris oder London oder Wien, na Wien nicht, wir waren ja neutral, wir hätten keine Atombomben bekommen, das ist jetzt Zynismus, ja. Berlin eben, dass diese Städte eben ausradiert hätten werden können durch sowjetische Nuklearangriffe und dass die Amerikaner aber versucht haben, diese Angriffe abzuschrecken, ja. Das wurde immer wieder in Frage gestellt, auch durch jemanden wie Helmut Schmidt, den großen sozialdemokratischen Kanzler in den 1970er Jahren, der eine große Grundsatzrede gehalten hat beim International Institute for Strategic Studies, eins meiner Wirkungsstätten eben, wo er eben gemeint hat, wir müssen die Glaubwürdigkeit der nuklearen Abschreckung stärken und wir brauchen zusätzliche amerikanische Nuklearwaffen in Europa. Was passiert eben, wenn die Amerikaner diesen Schutzschirm jetzt 2025 für obsolet erklären? Würde das bedeuten, dass Russland mit einem nuklearen Säbelrasseln anfängt, uns quasi nuklear erpresst und sagt, wer nicht A, B und C macht, haben wir euch quasi eine Atombombe vor die Tür. Ist alles möglich. Wir sind in einem größeren anarchischen System. Das möchte ich immer wieder sagen, eine Hegemonialmacht wie die USA befrieden das System, aber eben durch die Androhung von Gewalt, nicht durch internationalem Recht oder internationalen Strukturen. Wir dürfen nicht vergessen, all das, was du über internationalem Recht weißt, über die internationalen Organisationen, dieses System wurde im Großen und Ganzen von den Vereinigten Staaten erschaffen. Und sie sind gerade dabei, dieses System ja abzuschaffen. Also wir sind in einer epochalen Wende, in der wir uns befinden. Und ich möchte da wirklich nicht übertreiben. Wir befinden uns in dieser Umbruchphase. Und hier müssen wir sehr klug und bedacht überlegen und diese ungemütlichen Fragen eben hier stellen und dann relativ schnell eine Antwort finden. Braucht es Nuklearwaffen? Braucht es so etwas wie eine stärkere Eingreiftruppe der Europäischen Union? Brauchen wir eine Alternative zur NATO zum Beispiel? Brauchen wir ein wirkliches, tatsächliches EU-militärisches Hauptquartier? Brauchen wir, ich weiß nicht, eine quasi EU-Armee zur nationalen Armee quasi, also zum Bundesheer, eine zusätzliche Truppe auf europäischer Unionsebene, wo Österreich sagt, wir geben 5.000, 6.000 Truppen im Ernstfall zur Verfügung? Oder gibt es so etwas wie ein Pendant des European External Action Service, also des Europäischen Diplomatischen Korps? Gibt es dann quasi eine EU-Armee, wo du dich quasi als Bürger, Bürgerin der EU verpflichten könntest, nicht so sehr im österreichischen Bundesheer zu dienen oder der deutschen Bundeswehr, sondern eben in den europäischen Streitkräften, wie es eben beim Europäischen Diplomatischen Korps der Fall ist? Oder bauen wir, und ich tue das jetzt da wirklich nur rein spekulativ sagen, eine riesige europäische Fremdenlegion auf, wo wir sagen, Menschen aus Drittstaaten können quasi bei uns dienen für 5 Jahre und kriegen dann einen europäischen Pass. Und diese Eingreiftruppe können wir dann, sind wir dann gewillt, eher einzusetzen, weil nicht so sehr unter Anführungszeichen europäische Leben auf dem Spiel stehen. Sind alles Überlegungen, ja, die man treffen muss jetzt da. Also es geht hier sehr rapide. Wir müssen eine neue europäische Sicherheitsarchitektur aufbauen. Wir müssen eine neue europäische Rüstungsindustrie etablieren bzw. sie auch stärken. Da geht es um Finanzierungsmodelle auch, die wir brauchen. Also so eine Idee eben wie die sogenannten ESG-Kriterien, ja, die neu überarbeitet werden müssen. Also Nachhaltigkeitskriterien, die quasi evaluieren, ob ein Unternehmer nachhaltig ist oder nicht. Und oft wird man negativ eingestuft, wenn man quasi Geld für Rüstungsunternehmungen eben ausgibt, ja, als Finanzinstitution. Da gibt es so viele Dinge, Dutzende Dinge, die eben hier gemacht werden müssten. Und ich muss aber immer sagen, es gibt nichts nachhaltiger als Sicherheit. Sicherheit ist nicht alles, aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Ich sage das immer abgeleitet von dem Spruch meines leider verstorbenen Vaters, dem er gesagt hat, die Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne die Wirtschaft ist alles nichts. Und mein Vater hat es, glaube ich, von Schopenhauer, der gemeint hat, die Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und das ist der Grundbaustein quasi, Sicherheit. Das Grundelement, und ich möchte schon auf einer positiven Note enden, das ist alles machbar und lösbar. Das ist, wie man sagen würde, keine Rocket Science. Ein bisschen mehr Ausgaben, und ich rede da wirklich von 1-2% mehr des BIPs eben für Verteidigung, eine ja, Konsolidierung eben der europäischen Rüstungsindustrie, ein bisschen mehr strategisches Denken, ein bisschen weniger Trittbrettfahrerei, aber ich muss auch unterstreichen, was Österreich betrifft, wie lange wird es tatsächlich noch Platz geben für nationale Sonderwege wie die österreichische Neutralität? Ist die Antwort eben, die FPÖ eben quasi der breiten Bevölkerung gibt, die quasi Neutralitätspolitik als eine Isolationspolitik sieht, die totale Abschottung, ein nationaler Alleingang, ist das wirklich ein Weg, der Österreich im 21. Jahrhundert sicherer macht? Wenn die Antwort darauf ist nein, und ich glaube, da müsste man selbst mit den Vertretern, Vertreterinnen der FPÖ hier konstruktiv reden. Letztendlich haben wir natürlich alle das gleiche Interesse, dass wir Österreich sicher machen. Mhm. Die FPÖ interpretiert eben die Herangehensweise anders als andere Akteure in diesem System. Würde man eben sagen, eben, dass wenn dieses FPÖ-System nicht funktioniert, was die Sicherheit Österreichs betrifft, dass wir uns enger integrieren müssen mit anderen europäischen Staaten. Aber können wir das tun, solange wir so tun? Und wir tun ja nur so, als ob wir neutral sind. Oder ist das hier tatsächlich sicherheitspolitische Trittbrettfahrerei, wie wir sie in der Vergangenheit praktiziert haben? Und wir, aber auch Länder wie Deutschland, konnten ja nur sicherheitspolitische Trittbrettfahrer sein in den letzten Jahrzehnten, weil es eben diese amerikanische Militärmacht gegeben hat. Ja? Und wenn die mal weg ist, dann bin ich gespannt, ob eine Isolationspolitik oder eine Trittbrettfahrerei tatsächlich der richtige Ansatz ist. Also das sind Grundsatzentscheidungen, die wir treffen müssen. Und natürlich muss man sagen, während Staaten, die uns nicht freundlich gesinnt sind, wie Russland, aber auch andere politische Akteure, das probieren natürlich auszunutzen und alles zu tun, um quasi zu erreichen, dass es keinen Konsens zu diesen Fragen geben wird. Muss man auch ganz klipp und klar sagen. Ja.
Weil du so versucht hast, positiv zu enden, ich mache das jetzt zunichte, weil... du hast ja gesagt, okay, ja, das ist alles machbar, 1-2% mehr vom BIP. Man, sowas dauert aber einfach auch. Und wir sind prinzipiell, wenn man das BIP der EU-Staaten zusammenrechnet, sind wir auch wohlhabender als die USA. Wir haben eigentlich mehr Ressourcen. Wir haben, der Moritz Schullerig vom IFW Kiel hat das mal so plakativ zusammengefasst. Wir haben, glaube ich, 9-mal so hohes BIP wie Russland. Wir haben 5-mal so hohe Industrieproduktion. Also Europa, die EU braucht sich nicht verstecken auf der Welt. Aber trotzdem haben wir eben keine EU-Armee, die super koordiniert ist. Und nur weil wir deutsche Panzer haben und italienische und finnische Armee, heißt nicht, dass die ohne den Amerikanern und ohne die NATO irgendwie sinnvoll gemeinsam.
Nun, ich glaube, du sprichst ja etwas an, das sehr wichtig ist, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu verstehen. Die USA hatten vor allem eine Integratorrolle in den letzten Jahrzehnten, was unsere Streitkräfte betrifft und auch die Verteidigungspolitik betrifft. Also die haben quasi, sie waren der Klebstoff, ja, der diese ganzen europäischen Streitkräfte innerhalb der NATO zusammengehalten hat. Und wir müssen jetzt halt schauen, dass Europa quasi dieser Klebstoff ist, ja, also diese Funktion hat, die quasi die einzelnen Elemente miteinander verbindet. Und da müssen wir in gewisse neue Fähigkeiten investieren im militärischen Bereich, jetzt ohne in Details zu gehen, Kommandosysteme, Flugraketen, Abwehr, einfach die sogenannte Führungsfähigkeit für größere Streitkräfte eben sicherstellen. Dann müssen wir natürlich die Rüstungsindustrie konsolidieren. Das heißt also, anstatt dass wir Hausnummer 12 verschiedene Panzer bauen, bauen wir vielleicht nur 3 oder 4. Ist auch möglich. Aber natürlich ist das große Problem eben das Folgende. Was sind wir gewillt, auf nationaler Ebene aufzugeben? Und es wird nie so sein, dass es eine europäische Armee geben wird. Im Idealfall würde es eine größere europäische Eingreifstruppe geben. 100.000 Mann, 60.000 Mann, 200.000 Mann, die quasi gefüttert werden könnte von nationalen Streitkräften. Aber es wird jedes Land noch immer seine eigene nationale Streitkraft eben besitzen, auch in Zukunft. Also hier gibt es eine teilweise Konsolidierung, die ich sehe, das könnte passieren. Es wird auch trotzdem immer die USA eine gewisse Rolle auf dem europäischen Kontinent haben. Ich bin nicht der Meinung, dass die Amerikaner einfach sagen werden, tschüss, baba, und wir ziehen uns jetzt zurück, ja, auf den nordamerikanischen Kontinent. Also die Amerikaner werden in irgendeiner Weise immer involviert sein. Und sie werden auch, glaube ich, nicht, und das muss ich auch offen sagen, egal jetzt wie die Trump-Jahre ausgehen werden, unser tatsächlicher Gegner werden jemals. Vielmehr werden sie sich wahrscheinlich denken, okay, wir werden vielleicht den Europäern nicht mehr diese Sicherheitsgarantien geben, die uns quasi in einen direkten militärischen Konflikt mit Russland hineinziehen würden. Und sie würden jedes Mal so ad hoc evaluieren, stehen wir den Europäern bei oder nicht. Und darauf können wir halt nicht hoffen. Also es gibt nicht mehr diesen Automatismus, den es vielleicht im Kalten Krieg gegeben hatte oder über die letzten Jahrzehnte. Ich glaube auch, dass wir trotzdem noch sehr enge Partner bleiben werden mit den Vereinigten Staaten. Ja. Also jetzt, um jetzt vielleicht trotzdem noch ein bisschen positiv eben enden zu wollen. Aber ich glaube schon, dass wir hier vor allem jetzt da überlegen müssen, was sind wir gewillt auf nationaler Ebene zu opfern. Das wird natürlich problematisch werden. Aber dass es unumgänglich ist, dass wir diese Diskussion führen, also dessen bin ich überzeugt.
Ich konnte wieder negativ oder für mich einfach realistisch wirkt so. Jetzt, wenn man sich anschaut, in Russland sitzen Leute, die wollen ins Geschichtebuch und sich einen Namen machen. Und da gibt's ja nicht nur quasi einen Verrückten, der Spinnerei hat, sondern das ist ja auch in der Führungsriege in Russland, so scheint's mir, recht weit verbreitet. Und jetzt gibt's auch in der russischen Bevölkerung so, ist ja auch vielen anderen europäischen Ländern nicht fremd, so auch Deutschland oder Frankreich hatten so imperiale Bestrebungen und wir wollen wir sein in der Welt. Österreich hatte ja auch ein Reich Und jetzt gibt es da ganz viel Propaganda auch, aber glaube ich auch einfach viele Russen, die finden das auch gut. Und wir sind wieder wer und wir sind wieder zurück. Und nicht wie Obama gesagt hat, wir sind irgendeine regionale Kleinmacht, sondern wir sind eine der großen Mächte auf der Welt. Wir sind einer der, die am Schulhof da was zu sagen haben, wer wo sein darf, mit wem und so weiter. Und jetzt sitzen da die Russen, die schauen dazu, okay, die sind jetzt desorganisiert in Europa und die beginnen jetzt sich zu überlegen, okay, brauchen die Polen Atombombe, brauchen die Deutschen eine, wie können sie jetzt aufrüsten, ohne die Amerikaner sind sie jetzt ein bisschen hilflos. Ist ja eigentlich ein tolles Zeitfenster, um nicht zu warten, okay, schauen wir in 10 Jahren, was wir tun, sondern eigentlich ist jetzt gerade ein gutes Fenster, wenn man sagt, man möchte die eigene Einflusssphäre in Osteuropa wiederherstellen, vom Baltikum zu Polen. Ungarn ist eh schon gefühlt zumindest mit der Orban-Regierung sehr russlandhörig. Ist das ja eigentlich ein super Fenster, um nicht jetzt einfach dazu zu schauen. Du hast eh schon gesagt, die werden alles versuchen, um das auch zu unterminieren. Aber eigentlich, und das ist jetzt so meine Frage, und da habe ich immer wieder gegenteilige Dinge gehört. Das eine ist so, die Russen haben sich sehr verausgabt in der Ukraine. Die haben es nicht mal geschafft, ihre Pläne dort zur Finalisierung zu bringen. Streiten sich da jahrelang um 1% der ukrainischen Fläche und da sterben zigtausende Menschen dafür, extrem viel Material. Und die brauchen jetzt lange, um wieder kriegsfähig zu werden. Oder dann gleichzeitig gibt es einfach auch ein Land, das massiv aufrüstet, extrem viel Geld in Verteidigung oder Sicherheitspolitik reinsteckt und das jetzt auch ein Zeitfenster und gerade einen schwachen Gegner hat in Europa. Wie blickst du darauf und wie sehr muss man sich Sorgen machen, dass jetzt tatsächlich ein Zeitfenster aufgeht, wo Europa extrem verletzlich ist?
Ich glaube, Europa ist mit Beginn 2025 verletzlicher geworden. In der Hinsicht stimme ich dir zu. Mein erster Punkt wäre, dass Krieg ist immer ein Wettbewerb des Willens. Das heißt, Russland sieht uns grundsätzlich als schwach an, was eben die Widerstandsfähigkeit betrifft. Nicht so sehr, weil wir auf der materiellen Ebene schwach sind. Wie du es eben erwähntest, wir haben eine große Wirtschaftsleistung. Wir sind im Handelsbereich eine Großmacht. Wir, die EU jetzt im Speziellen. Aber der Wehrwille fehlt völlig. Wir sind eben in einer postheroischen Gesellschaft, wo wir uns nicht vorstellen können, was Krieg und Kriegsführung bedeutet. Und ich finde das immer sehr spannend. Ich bin alle paar Monate in der Ukraine und das sind wirklich nur ein paar Stunden, wo wir jetzt hier sitzen in Wien, ja, Entfernung, wo es im Alltag einfach so ist, dass Bomben, Granaten, Raketen einschlagen können, Drohnen und so weiter. Man stellt sich relativ schnell um, will ich damit sagen. Ja. Der Kriegsalltag wird relativ schnell zum normalen Alltag, unter Anführungszeichen. Aber die Idee eben, dass in Österreich jemand aufstehen könnte und sagen, ich will mein Land mit der Waffe verteidigen oder in Deutschland und ich bin bereit, auf Russen zu schießen, jetzt salopp formuliert, das ist, glaube ich, zu abstrakt für uns in Österreich oder auch in Deutschland. Und ich glaube auch vom Bauchgefühl her, ich weiß nicht, ich vermute es jetzt, aber ich vermute immer, egal mit welchen Gesprächspartner ich es zu tun habe oder Partnerin in Deutschland oder Österreich, so ganz tief im Bauch drinnen glaubt eigentlich keiner, dass ein Krieg kommen wird oder dass es wirklich eine militärische Auseinandersetzung geben wird. Und wenn sie es glauben, dann denken sie, dann trifft sie die Balten zuerst oder die Polen oder die Russen wollen das ja gar nicht. Ich glaube auch, das ist auch viel innerhalb der FPÖ, so die Mentalität, so quasi, wenn wir die Russen umarmen, werden sie uns gar nichts tun, ne? Im Hintergrund. Diese Idee, ja, wir müssen ja nur eigentlich brav sein und dann wird schon nichts passieren. Und wie könnte jemand wirklich mit Österreich hier Krieg führen wollen? Warum auch? Ja? Wir tun ja niemandem was und so weiter. Also ich glaube schon, dass es da eine rationelle Perspektive gibt von Menschen, die sagen, ja, es könnte stattfinden. Aber vom Bauchgefühl her denkt da niemand dran. Nun speziell jetzt auf deine Frage eingehend, es wird ein gefährliches Fenster in den nächsten Jahren geben. Und ich glaube, wie man am besten Russland verstehen kann oder was auch die Intentionen jetzt hinter amtierenden Trump-Regierung, da müssen wir vielleicht in die Geschichte zurückgehen und da gebe ich dir zwei Beispiele. Das erste Beispiel ist, was Trump ganz sicher machen will und das geht auch auf die russische Politik jetzt im Speziellen ein, ist quasi so eine Umkehr von Allianzen, wie es die Regierung Nixon in den 1970er Jahren schon mal gemacht hat mit dem sogenannten Öffnen von China. Die Idee eben damals, dass wenn du ein internationales System hast, wo es drei große Pole gibt, Peking, Moskau, Washington, schauen wir quasi, dass wir einen Keil reintreiben zwischen den Verbündeten Moskau und Peking und schauen, dass wir eine von den beiden Ländern quasi auf unserer Seite haben, um quasi dann ein Defensivbündnis mit denen schließen zu können und dadurch quasi unseren eigentlichen Gegner bedrohen. Das Problem mit dieser historischen Analogie ist, dass damals Russland bzw. die Sowjetunion und China bereits verfeindet waren. Die hatten damals schon einen Krieg gegeneinander geführt. Die waren schon quasi auf die Zähne bewaffnet, sind an den Grenzen, an den sowjetischen, chinesischen Grenzen gestanden, die Truppen und so weiter. Und die Idee eben, dass du quasi Peking von Moskau entkoppeln kannst, halte ich für sehr gewagt. Ich glaube, es ist eine sehr unwahrscheinliche Sache, dass das den Amerikanern gelingen wird. Sie wollen jetzt dadurch ihre Politik quasi über europäische Köpfe hinweg entscheidend diese Großmachtpolitik durchführen, wo quasi Washington mit Moskau die Welt neu ordnen kann, gleichzeitig China im Zaun halten und gleichzeitig quasi die Europäer einschränken soll. Das ist die grundsätzliche Idee, glaube ich, aus amerikanischer Perspektive, ja, diese Art eben einer Umkehr der Allianzen oder der Bündnisse. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass man das mit den 70er Jahren vergleichen kann und dass in irgendeiner Weise Moskau sich von Peking entkoppeln lässt. Ich glaube, was Moskau tun wird, die Regierung unter Wladimir Putin, ist so tun, als ob. Aus taktischen Gründen, weil sie natürlich wollen, dass dieser Keil zwischen Europa und den USA breiter wird. Sie gehen offensichtlich möglicherweise drauf ein, auf einzelne Punkte eben und sagen, sie wollen diese neue Weltordnung. Und ich glaube aber, dass Moskaus tatsächliche Intention eine andere ist. Ich glaube, Moskau will eine neue Form der Großmachtpolitik, will eine Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur, die quasi Moskau wieder traditionelle Einflusssphären in Europa gibt, vor allem in Osteuropa. Die russische Politik hatte immer eine Konstante, das ist die Etablierung eines sogenannten Cordon Sanitaires von Bufferstaaten, Bufferzonen eben vor allem an der Westgrenze Russlands. Russland ist ja 1812 von den Franzosen überfallen worden, 1941 von Nazi-Deutschland. Also diese kollektive Furcht eben, die gab es immer von einem Angreifer aus dem Westen. Ja. Dem will Wladimir Putin eben Paroli bieten, entgegenkommen. Andere russische Herrscher würden wohl das Gleiche tun. Ja. Und in dieser Hinsicht will meines Erachtens nach Russland mit Hilfe der Vereinigten Staaten diese Großmachtpolitik etablieren und der Hauptfokus wird Berlin sein, also die deutsche Bundesregierung. Und die Idee ist quasi, wenn wir ein gutes Verständnis haben, wir als Moskau mit Washington DC und quasi zusammen über die großen Probleme der Welt reden, dann sollten wir das doch auch in Europa schaffen, indem wir eben mit Berlin reden, möglicherweise mit Paris. Und nur wir Großmächte, wir europäischen Großmächte können quasi jetzt den Ton angeben und sagen, wie sich Europa neu orientieren soll. Und wir schließen die großen Verträge ab, wir machen die große Politik und die Kleinen müssen sich quasi dem Ganzen unterordnen. Und das ist, glaube ich, die tatsächliche Intention. Und Russland wird alles tun, eben, um diese Politik eben umzusetzen in den nächsten Jahren durch Desinformationskampagnen, durch vielleicht Finanzierung von Anti-EU-Parteien oder populistischen Kräften und so weiter, eben, die eben quasi in dieses Narrativ reingehen können. Russland ist eigentlich nicht der Gegner, China ist möglicherweise nicht der Gegner, Trump ist auch nicht der Gegner, nur die bösen Demokraten in den USA, die Kriegstreiber sind dort die Gegner. Und in dieser Hinsicht, ja, gibt es quasi einen großen Nährboden. Jeder hat immer Angst vor Veränderung. Und natürlich wird die Seite gewinnen, die quasi dem Wähler, der Wählerin verkauft, dass es keine Veränderung geben muss, dass man sich nicht eben fürchten muss, ja? Dass man quasi nur schauen muss, dass man den Kriegstreibern eben, dass man die Kriegstreiber im Zaun hält, ja? Und dass wir quasi eben keine wirklichen Ängste haben sollten vor einem Land wie Russland, weil letztendlich können wir ein sogenanntes Grand Bargain eben mit Russland vereinbaren, also eine große, große Neuordnung der europäischen Sicherheitsarchitektur eben durchführen, wo letztendlich ein Land wie Österreich oder auch Deutschland nicht schlechter dastehen wird. Und da würde ich sagen, das wird sehr problematisch. Sollten wir so etwas versuchen tatsächlich mit Russland, weil wir natürlich Russland in dieser Hinsicht nie tatsächlich vertrauen können, wie es auch in der Vergangenheit immer der Fall war. Ich sage nicht, dass wir den Dialog mit Russland nicht suchen müssen. Ich glaube, es ist immer gut, mit dem Gegner oder einem potenziellen Gegner, einem Konkurrenten eben zu reden. Ja? Wir müssen immer das Gespräch suchen, eben um auf dieses Informationsdefizit zurückzukommen, vor allem eben zu verhindern, dass es hier Misskommunikationen gibt, vor allem wenn dieses Land eben Nuklearwaffen besitzt, das möchte ich auch noch immer unterstreichen. Aber wir müssen grundsätzlich sagen, die russischen Interessen sind nicht mit österreichischen, deutschen Interessen, Interessen der Europäischen Union kompatibel. Und es wird dazu führen, dass wir weniger Wohlstand haben, weniger Rechte haben, weniger demokratische Werte auch langfristig haben werden, sollte es zu solch einer neuen europäischen Sicherheitsarchitektur kommen. Und ich kenne auch keine einzige linke oder rechte populistische Partei, die in irgendeiner Weise sagen würde, mit uns kommt der Wohlstand zurück unter dieser neuen Sicherheitsarchitektur. Im Gegenteil, diese Parteien sind nur im Negativ vorhanden. Sie haben keine Zukunftsperspektive, die sie offerieren. Ja? Sie lehnen nur ab. Und das ist das große Problem. Ich fürchte am meisten diese Ablehnung, weil diese Ablehnung mündet in einer gewissen Lähmung und in einen gewissen Widerstand eben vor der Veränderung. Und das Letzte, was wir jetzt im Moment brauchen, ist keine Veränderung.
Jetzt nochmal zu diesem Zeitfenster zurück. Meine Frage war ja auch, meine Fragen sind oft ein bisschen ausufernd. Ist Russland in einer Position, wenn sie jetzt quasi in der Ukraine fertig sind oder mit der Ukraine fertig, quasi jetzt haben wir ein günstiges Zeitfenster, dann schauen wir mal, wo wir weitermachen. Oder, was man auch immer wieder liest, so Russland braucht 6 bis 10 Jahre, so viel Zeit haben wir quasi, damit die neue Leute ausbilden, neues Material beschaffen und so weiter.
Ja, also ich weiß, was du hinaus willst. Erstens einmal sind diese ganzen Einschätzungen, wie sie in den Medien gegeben werden, nicht ganz akkurat, weil was oft ausgelassen wird, sind quasi die Kategorisierungen von Nachrichtendiensten, die diese Informationen rausspielen, eben wie wahrscheinlich diese Einschätzung ist oder nicht. Also es wird hier nicht so stark auf die Nuance Wert gelegt, die teilweise in diesen nachrichtendienstlichen Berichten drinnen ist. Mein grundsätzlicher Punkt ist der, wir müssen mal abwarten, wann dieser Krieg in der Ukraine ein Ende nimmt, wie viele Verluste es auf russischer Seite es tatsächlich gegeben hat, wie viel Personal verloren gegangen ist, wie viel Material verloren gegangen ist. Dann können wir erst ehrlich Kalkulationen anstellen. Dann müssen wir schauen, wie die russische Wirtschaft dasteht. Dann müssen wir schauen, eben, wie stark wächst die russische Armee an oder die russischen Streitkräfte im Allgemeinen. Und dann ist die große Frage eben, was sind die Intentionen von Russland? Kann Russland seine Ziele auch ohne militärische Mittel oder klassische militärische Mittel erreichen? Ich sehe es jetzt nicht so, dass wir in einigen Jahren mit einem sowjetischen Panzer oder russischen Panzer, Verzeihung, in Wien oder in Berlin zu rechnen haben. Es gibt mittlerweile andere Methoden, Stichwort hybride Kriegsführung, obwohl ich diesen Ausdruck nicht sehr mag. Ja. Aber du kannst natürlich auch deine sicherheitspolitischen Ziele abseits von Panzern, Geschützen, Kampfflugzeugen eben erreichen. Daher bin ich hier sehr vorsichtig, was diese Kalkulationen anbelangt. Also man muss einfach hier genau schauen, inwiefern russische sicherheitspolitische Ziele auf der konventionellen Ebene, das heißt also mit Panzern, Geschützen, Flugzeugen erreicht werden könnte oder eben auf der subkonventionellen Ebene durch Sabotage, durch Desinformation, durch den Einsatz von Spezialeinsatzkräften, eben durch die Manipulation öffentlicher Meinung. All diese Dinge eben. Ich würde hier jetzt keine Prognose wagen. Was ich sagen kann, ist im Moment das Folgende. Die russischen Streitkräfte wachsen, also sie expandieren. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird am Ende dieses Jahres die russische Armee quantitativ größer sein als noch vor Ausbruch des russischen Angriffskrieges in der Ukraine, also der Vorinvasion der Ukraine. Es ist ganz klar, dass unsere Interessen hier in Europa konträr zu den russischen Interessen sind. Es ist auch ganz klar, dass Russland aggressive Ambitionen hat, das muss man einfach sagen, und dass Russland daran interessiert ist, eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa zu etablieren und dass Russland durchaus gewillt ist, auch militärische Gewalt zur Umsetzung von dieser Sicherheitsarchitektur, dieser pro-russischeren Sicherheitsarchitektur einzusetzen. Das ist eine Tatsache. Alles andere aber ist im Moment pure Spekulation.
Ja. Wir werden in Teil 2 dieser Serie darauf eingehen, was so Szenarien sein könnten, sollte es tatsächlich einmal zu einem Krieg zwischen der EU und Russland kommen. Um diese Folge noch abzuschließen, hast du für Leute, die sich gerne noch mehr damit beschäftigen wollen, also neben deinem tollen Buch Die Rückkehr des Krieges, so ein Buchtipp, so warum Kriege irgendwie einfach dazugehören, so traurig das ist?
Also ich würde wiederum auf die antiken Griechen verweisen und ich glaube, das beste Buch zu dem Thema ist nach wie vor die Geschichte des Peloponnesischen Kriegers von Thukydides. Tatsächlich hat er das in der Einleitung seines Buches geschrieben, dass er sein Buch wirklich für alle Zeiten geschrieben hat, dass es gültig sein sollte für alle Zeiten. Und ich könnte eigentlich nicht sagen, dass er da Unrecht hat damit. Also Thukydides, die Geschichte des Peloponnesischen Krieges, lege ich wirklich jedem Leser, jeder Leserin stark ans Herz, wenn man Krieg oder das Phänomen Krieg, den Charakter der Kriegsführung, den Wechselnden oder eben die Natur des Krieges besser verstehen will.
Das nehme ich jetzt so auf meine Bucketlist auf beim nächsten Buch, das ich schreibe, dass das 2500 Jahre später empfohlen wird in einem Podcast-Interview. Lieber Franz, danke für deine Zeit.
Danke sehr.
Was nehme ich mir mit? Erstens, es gibt keine Welt ohne Kriege. Franz argumentiert, dass militärische Auseinandersetzungen immer Teil der Menschheitsgeschichte waren und es eben auch bleiben. Sobald man eine Gruppe formt, muss man andere ausschließen und das führt zu Streitigkeiten oder eben Krieg. Zweitens, es gibt drei Hauptgründe für Krieg. Erstens, Interessen, also etwa wirtschaftliche, politische, aber auch persönliche, wie etwa die eigene Macht auszubauen. Zweitens, Furcht, die Angst vor der wachsenden Macht eines Konkurrenten. Und drittens, Ehre, persönliche Ambitionen in den Geschichtsbüchern zu landen. Dritter Punkt, kollektiv sind wir oft irrational. So wie im Fußballstadion können auch ganze Nationen in kollektiver Hysterie verfallen und dumme Entscheidungen treffen, die zu Krieg führen. Das ist auch in Demokratien der Fall, wie man etwa am Irakkrieg in den USA gesehen hat.
Heute darf ich das Auto sprechen. Ich heiße Sandra, bin 30 Jahre alt und Mama von zwei Buben. Wir wohnen in Niederösterreich. Am meisten höre ich Erklär mir die Welt vormittags, während mein Baby in der Trage schläft und ich den Haushalt mache. Mitarbeit Valentina Pfadner und Thomas Pelkmann. Kamera und Videoschnitt Alexander Kohmann von Domotion. Audioschnitt Dominik Landerdingen von Audiofunnel. Vermarktung Theresa Eliasch und Stefan Lasnik von Missing Link. Danke an alle Unternehmer, die Podcast-Werbung schalten. Kleinere Werbebuchungen könnt ihr direkt auf erklärme.at/Werbung buchen. Ansonsten bitte Therese und Stefan von Missing Link kontaktieren. Danke an alle UnterstützerInnen, die den Podcast mit ihren finanziellen Beiträgen mit möglich machen. Hilf mit bei unserer Mission für mehr Bildung und Aufklärung und unterstütze das Projekt auf erklärme.at/support. Meine Lieblingsfolge ist 217, Erklär mir das Babykriegen. Die nächste Folge ist Erklär mir den Krieg 2, Russland gegen EU, mit Franz Stefan Gadi, eine fünfteilige Reihe. Bis dahin, eine gute Zeit, eure Sandra.